freue mich heute, über Schmerztherapie in der Praxis sprechen zu dürfen. Und beginnen wir gleich mit den Voraussetzungen, die wir haben müssen, wenn wir Schmerztherapie machen. Es ist ganz wesentlich zu wissen, mit welchem Schmerztyp wir es zu tun haben, denn jeder Schmerztyp verlangt seine eigene Therapie. Wir unterscheiden einmal den Nozizeptorschmerz. Der Nozizeptorschmerz entsteht aufgrund einer akuten Gewebeschädigung, traumatisch. Traumatisch bedeutet chemisch, mechanisch oder thermisch. Natürlich entsteht ein Nozizeptorschmerz auch aufgrund einer akuten Erkrankung, die entzündlich oder maligne sein kann, und nach Operationen. Wichtig ist auch beim Nozizeptorschmerz zu unterscheiden, handelt es sich um einen somatischen Schmerz, der ausgeht von Muskulatur, Haut, Bindegewebe, Knochen und so weiter, der von den Patienten meistens als sehr gut lokalisiert beschrieben wird, weil ich hier sehr viele Schmerzrezeptoren habe. Im Gegensatz zum viszeralen Schmerz, der eher diffus beschrieben wird, hier habe ich weniger Schmerzrezeptoren, es kann nicht so gut lokalisiert sein. Und der diffuse und der viszerale Schmerz geht, wie der Name schon sagt, von den inneren Organen aus. Und da ist ganz, ganz wichtig, dass man in Erinnerung ruft, die Projektion in die Hedgeschen Zonen, die uns manchmal sehr viel Hinweis darauf geben können, welches Organ betroffen ist oder aber auch primär die Erstmanifestation des betroffenen Organs sein können. Denken Sie an Erkrankungen der Gallenblase oder an Erkrankungen der Leber, die sich im Bereich der rechten Schulter primär manifestieren können. Herz ist, glaube ich, allen klar, Kieferwinkel, linke Schulter, Ausstrahlung in den Arm. Was ich leider Gottes immer wieder in der Praxis erlebe, ist eine Erstmanifestation von Pankreaserkrankungen im Bereich der Wirbelsäule, und zwar im Bereich der lumbalen Bereichs der Wirbelsäule. Hier habe ich in den letzten Jahren zwei oder drei Pankreaskarzinome im fortgeschrittenen Stadium gehabt, die sich primär dort manifestiert haben. Also es ist ganz, ganz wichtig, dass man diese Hedgeschen Projektionszonen im Kopf hat und auch daran denkt. Der nächste Schmerztyp ist der neuropathische Schmerz, der entsteht aufgrund einer Erkrankung, einer Schädigung des peripheren oder des zentralen Nervensystems. Das kann natürlich wieder ein Trauma sein, das kann eine metabolische Erkrankung sein. Denken Sie an den Diabetes mellitus, Infektionen wie Herpes Zoster. Ganz wichtig ist, dass Sie auch an die Möglichkeit von neuropathischen Schmerzen denken, wenn Sie HIV-AIDS-Patienten haben. Dann natürlich primär neurologische Erkrankungen, die können per se schon einen neuropathischen Schmerz machen. Aber auch bitte onkologische Patienten nach Chemotherapie, nach Radiatio, haben oft mit neuropathischen Schmerzen zu tun. Der neuropathische Schmerz wird ganz oder muss ganz anders mit ganz anderen Medikamenten behandelt werden als der nozizeptive Schmerz. Der neuropathische Schmerz hat eine doch sehr charakteristische Symptomatik. Er wird als brennend beschrieben, hier gleich ein kleines Kave. Auch ein muskulärer Schmerz kann brennen, also das ist nicht so ganz, wo man sagt, das ist klassisch, da muss man schon differenzieren können. Was aber wirklich klassisch ist, ist, wenn der Patient angibt einen einschießenden oder elektrisierenden Schmerz. Also wenn man das hört, einschießend, elektrisierend, muss schon ein bisschen die Gedankenrichtung in neuropathischen Schmerz, auf den neuropathischen Schmerz gelenkt sein. Meistens ist es nicht so, dass wir das genau trennen können. Die meisten Patienten liefern einen sogenannten gemischten Schmerz. Das heißt, wir haben einen nozizeptiven Schmerz, wir haben einen neuropathischen Schmerz und daraus resultiert die Diktion des gemischten Schmerzes. Was sind so die klassischen Diagnosen? Natürlich Tumorschmerz, wo der Tumor jetzt nicht nur das Gewebe an sich schädigt, sondern auch infiltrativ in einen Nervenplexus oder den Nerven komprimieren kann. Dann natürlich eine Lumboischialgie, wo ich lokal die entzündliche Reaktion habe, beispielsweise durch einen Diskusprolaps, und dann die Kompression im Bereich des im Neuroforamen austretenden Nerven und natürlich sämtliche Engpass-Syndrome, wie beispielsweise ein Karpaltunnel-Syndrom. Hier primär natürlich die entzündliche Reaktion, Schwellung, der Druck auf den Nerven, und damit habe ich sowohl eine neuropathische als auch eine nozizeptive Schmerzkomponente, und ich muss beides behandeln. Wenn ich das nicht mache, kann ich dem Patienten nicht effizient helfen. Davor fürchten wir uns alle ein bisschen, nämlich die Diagnose psychogener Schmerz. Psychogener Schmerz ist ein Schmerz, den wir absolut ernst nehmen müssen. Der psychogene Schmerz kann primär entstehen, ohne dass ein pathologisches Korrelat überhaupt je vorgelegen ist, oder er kann sich sekundär aufpropfen auf einen abgelaufenen Krankheitsprozess, wobei dann die persistierende Erkrankung eigentlich nicht mehr erklärbar oder in Korrelation steht mit der Symptomatik und mit der Intensität der Schmerzen. Diese Patienten gehören alle Patienten, alle Schmerzpatienten können interdisziplinär multimodal behandelt, aber hier brauche ich unbedingt die Hilfe eines schmerzversierten Psychologen und Psychiaters. Ganz, ganz schwierig zu behandeln. Wichtig ist, dass Sie, wenn Sie Schmerztherapie machen, natürlich einmal einen Ausgangspunkt haben und Schmerz messen. Genauso, wenn Sie Blutdruck einstellen, Blutzucker einstellen, ich muss wissen, von welchem Level gehe ich aus. Und ich muss natürlich dann auch kontrollieren, habe ich einen Erfolg mit meiner Schmerztherapie, sonst bringt mir das Ganze nichts. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie wir Schmerz messen und dokumentieren können. Die visuelle Analogskala, die numerische Analog- oder Ratingskala, die wir in Mitteleuropa von 0 bis 10 haben. Andere Länder haben von 0 bis 100. Ich finde die von 0 bis 10 ein bisschen sympathischer. Diese Einteilung von 0 bis 10, 0 kein Schmerz, 10 ganz starke Schmerzen, funktioniert bei vielen Patienten sehr, sehr gut. Sie können das gut zuordnen und manchmal, wenn man in die Patientenzimmer reingeht, dann sagen sie schon, heute habe ich einen 5- oder 4er Schmerz. Also das funktioniert wirklich gut. Ältere Personen haben manchmal ein Problem damit. Manche erstaunlicherweise gar nicht, andere ja. Und da greifen wir eher zu dieser verbalen Ratingskala, wo wir sagen, kein Schmerz, schwacher Schmerz, mittelstarker Schmerz und einfach den Patienten so helfen, ihre Schmerzen zu artikulieren und einzuteilen. Dann gibt es die Faces Pain Scale, das sind, ich glaube, ich habe sie da noch, ja genau, das sind Gesichter, die aufgrund ihres Ausdrucks widerspiegeln, wie fühlt sich der Patient, wie stark ist die Schmerzintensität, die funktioniert sehr gut auch bei fremdsprachigen Patienten, da kann man auch sehr gut eine Einteilung des Schmerzes machen. Hier oben haben Sie, wie gesagt, die numerische Ratingskala. Schwierig ist die Schmerzeinteilung bei Patienten, Patientinnen, die sich nicht richtig artikulieren können. Das sind Säuglinge, das sind Kleinkinder und das sind demente Personen, wo der Primarius Winkler dann darauf eingeht. Für Säuglinge, Kleinkinder, die man eben nicht so gut befragen kann, haben wir die kindliche Unbehagen- und Schmerzskala und dann eben ganz spezielle Schmerzeinteilungen für demente Patienten. Da gehe ich darüber hinweg, das kommt dann noch später. Schmerzmessung eben bei Säuglingen und Kleinkindern, da, wenn Sie schauen, da geht in die Schmerzmessung ein, weint das Kind, wie ist der Gesichtsausdruck, wie ist die Körperhaltung, wie ist die Beinhaltung, sind die Kinder motorisch unruhig. All diese Parameter sind mit einer Ziffer versehen, die wird dann eingetragen und hier aufgetragen und zusammengerechnet und dann kommt man individuell für dieses Kind auf die Schmerzintensität. Schmerzmessungen sind immer ganz individuell und es hat auch gar keinen Sinn, wenn jetzt ein Patient kommt und sagt, ich habe einen 8er Schmerz und mehr oder weniger strahlend bei der Tür reinkommt, dass Sie das nicht glauben. Natürlich hinterfrage ich es einmal, aber jeder Mensch hat eine andere Art und Weise, mit seinem Schmerz umzugehen. Manche kommen mit einem schweren Schmerz bei der Tür rein, dass man denkt, okay, jetzt springt er mal gleich beim Fenster raus. Andere sind mit einem 9er Schmerz wirklich noch so, dass man es ihm nicht ansehen würde. Der Schmerz ist ganz individuell und jeder geht anders mit seinem Schmerz um. Was ist wesentlich, wenn wir Schmerzmedikamente und auch nicht medikamentöse Therapien dann für diesen jeweiligen Patienten aussuchen? Welche Parameter müssen wir berücksichtigen? Einmal ganz wesentlich das Alter des Patienten. Es ist ein Unterschied, ob ich einem 20-Jährigen oder einem 80-Jährigen eine Schmerzmedikation verabreiche. Ich habe viele Organparameter, die sich im Laufe des Alters natürlich verändern. Das ist zu berücksichtigen. Der Allgemeinzustand, der Ernährungszustand. Wenn ich dosiere, nehme ich immer Rücksicht auf den allgemeinen Zustand des Patienten und auch auf den Ernährungszustand, dann, wenn ich gewisse Medikamente, wie beispielsweise ein Paracetamol, verabreiche, weil ich mir da immer im Hintergrund den Gedanken mache, habe ich da genügend Glutathion, muss ich mit der Dosierung runtergehen, ja oder nein. Warum ist der Beruf wesentlich? Sehr viele von unseren Analgetika, die wir verabreichen, haben eine gewisse kognitive Verschlechterung, das wissen wir. Das heißt, wenn ich jetzt einen Patienten habe, der sagt, er ist Berufsfahrer, überlege ich mir sehr gut, ob ich diesem Patienten unbedingt gleich von Anfang an jetzt ein Opioid geben muss. Ich überlege mir sehr gut, welches Antikonvulsivum, welches Antidepressivum gebe ich ihm und bespreche das bitte auch mit dem Patienten. Ich brauche sofort ein Feedback, wenn er das Gefühl hat, er ist beeinträchtigt in seiner beruflichen Tätigkeit. Ganz wichtig
ist, dass man das alles in die Wahl des Analgetikums mit einbezieht. Dann natürlich klarerweise Allergien und Medikamentenunverträglichkeiten, Begleiterkrankungen müssen berücksichtigt werden, einmal per se und natürlich dann auch die Medikation dieser Begleiterkrankungen, weil es zu Interaktionen kommen kann, wenn ich Medikamente verabreiche. Das muss ich wissen und das muss ich auch den Patienten sagen. Es müssen Blutdruckeinstellungen, Blutzuckereinstellungen kontrolliert werden, wenn ich gewisse Kombinationen mit Analgetika dann durchführen muss. Wesentlich klarerweise Organdysfunktionen, ich muss immer darauf eingehen, liegt eine Nierenfunktionsstörung, liegt eine Leberfunktionsstörung da und entsprechend dann die Dosierungen adaptieren. Wichtig ist, dass ich bei Frauen in dem entsprechenden Alter weiß, ob sie schwanger sein könnten oder schwanger sind, das muss ich immer hinterfragen. Wichtig ist die Frage nach einer Depressio, wichtig ist die Frage immer nach Schlafstörungen. Warum? Weil ich natürlich, wenn Depressio unbehandelt ist, entweder wenn man eine Erfahrung hat, es selber mitbehandeln kann oder ich eine entsprechende Konsiliarbegutachtung von einem Neurologen verlange. Schlafstörungen und Depressio per se, wenn die vorliegen, erniedrigen mir aber die Schmerzschwelle. Das heißt, diese Patienten nehmen Schmerz viel früher und viel stärker wahr, als wenn keine Depression oder keine Schlafstörung vorliegt. Und die Schlafstörung muss ich auch immer versuchen mitzubehandeln. Warum Nikotin, Alkohol, Suchtanamnese? Gerade dann, wenn ich Medikamente verabreiche, wo ich weiß, dass die ein gewisses Suchtpotenzial mit sich bringen, wie Opioide, bin ich schon vorsichtig, wenn ich Patienten von mir habe, die eben ein gewisses Suchtpotenzial per se schon mit sich bringen. Den Schmerztyp muss ich wissen, das haben wir schon besprochen, die Schmerzintensität muss ich wissen, weil ich manchmal in der Sekunde reagieren muss. Ein Patient mit einem 9er Schmerz gehört in der Sekunde behandelt, da kann ich nicht warten, bis ich ein Medikament habe, das in einer halben Stunde wirkt. Die Ursache, die Patienten gehören alle untersucht und es gehört eine gute Anamnese gemacht. Es passiert mir immer wieder in der Schmerzambulanz, dass ich mit Patienten konfrontiert bin, die ich immer untersuche, die mich mit großen Augen anschauen und sagen, es ist aber das erste Mal, dass ich untersucht werde. Sowas kann bitte nicht passieren. Ich kann kein Medikament verabreichen und keine Therapie machen, wenn ich mir den Patienten nicht einmal angeschaut habe. Das heißt, ich muss mir die Zeit nehmen, den Patienten zu untersuchen. Ich muss wissen, welche Therapie hat der Patient bisher gehabt, sowohl medikamentös als auch nicht medikamentös. Damit habe ich einen gewissen Ausschluss bei Medikamenten, die nicht gewirkt haben oder wo Nebenwirkungen entstanden sind. Das ist wichtig, dass ich das weiß, dass ich nicht wieder zu diesen Medikamenten greife. Und natürlich auch, welche nicht medikamentösen Therapieformen hat der Patient schon gehabt, was hat geholfen, was ich nicht, hat nicht geholfen, dass ich hier auch entsprechend ansetzen kann. Wichtig ist auch bei der Auswahl des Analgetikums, dass ich immer genau weiß, mit welchem Nebenwirkungsprofil des Medikamentes habe ich zu rechnen. Und die Nebenwirkungen muss man bitte auch vorab mit dem Patienten besprechen. Die müssen wissen, was sie erwartet. Die Compliance des Patienten ist wichtig. Wenn ich jetzt einen älteren Patienten vor mir habe, wo ich weiß oder wo ich mir nicht sicher bin, schluckt mir der oder die Medikamente so, wie ich es möchte, habe ich die entsprechende Compliance, dann werde ich mir überlegen, eventuell zu einer transdermalen Medikation, wenn möglich, zu greifen, wo ich jetzt nicht jeden Tag diese Einnahme unbedingt überwachen muss. Ansonsten muss was schwierig ist, eigentlich doch gewährleistet sein, dass die Medikation so erfolgt, wie ich es möchte, was manchmal nicht gut funktioniert. Wichtige Schluckstörungen, wenn die vorhanden sind, dann schließen sich auch gewisse Medikamente aus, nämlich alle, die ich bei uns nehmen muss. Und genauso, wenn gastrointestinale Erkrankungen oder Funktionsstörungen da sind, dann muss ich damit rechnen, dass die Rezeption der Medikamente natürlich nicht gewährleistet ist und auch da entsprechend eine andere Auswahl der Applikation dann, wenn ich die Möglichkeit habe, durchführen. Welche Möglichkeiten der medikamentösen Schmerztherapie habe ich? Ich habe die Gruppe der Nicht-Opioide, ich habe die Gruppe der Opioid-Analgetika und die große Gruppe der Konalgetika. Und die anzuschreibende Schmerzstärke, und das mache ich mir mit den Patienten sehr wohl von Anfang an aus, ist eine Schmerzintensität kleiner gleich 3 in Ruhe, das heißt, ich will einen Ruheschmerz unter 4 haben und eine Schmerzintensität unter Belastung kleiner gleich 5. Das heißt, das muss unter 6 sein. Was ist Belastung? Belastung ist natürlich klarerweise, wenn der Patient sich körperlich anstrengt. Das heißt, das ist jetzt schon jede Form der Mobilität. Das ist aber auch eine Mobilisation im Rahmen einer physikalischen Therapie. Das ist natürlich auch ein Verbandswechsel, der für den Patienten eine Belastung darstellt. Und wenn ich da von Anfang an weiß, das ist mit Schmerzen des Patienten verbunden, kann ich von Anfang an hier eine Hilfestellung leisten. Wenn ich bei mir im Spital einen Patienten habe, der mobilisiert wird und mir sagt, der physikalische Therapeut, das geht nicht, weil der so starke Schmerzen hat, dann mache ich mir mit dem Therapeuten aus, er soll mir eine halbe, dreiviertel Stunde vorher sagen, wann er kommt oder das den Stationen sagen. Die Stationen kriegen von mir ein genaues Schema, dass sie dem Patienten jetzt entweder eine Infusion oder eine Perose-Medikation verabreichen sollen, sodass der Patient dann oder dass der Therapeut in der Lage ist, mit dem Patienten seine Mobilisation durchzuführen. Das ist ganz, ganz wesentlich natürlich auch in der Rehabilitationsphase. Und genauso mache ich das, wenn ein Verbandswechsel ansteht. Dann kriegt der Patient eine halbe Stunde vorher sein Medikament und dann ist der Verbandswechsel nicht so belastend, im besten Fall sogar schmerzfrei für diesen Patienten. Also ganz wesentlich, dass wir diese Parameter auch berücksichtigen. Die WHO-Stufenskala ist Ihnen allen bekannt. Die WHO-Stufenskala ist primär eigentlich gemacht worden für den Tumorschmerz und wir halten uns auch nicht mehr so streng an die WHO-Stufenskala, weil diese Klassifizierung von schwachen Opioiden 2 und 3 manchmal nicht so ist, dass wir sagen, ich muss unbedingt ein schwaches geben, bevor ich ein starkes gebe, sondern ich schaue mir den Patienten an. Und wenn mir dieser Patient, diese Patientin aufgrund ihrer Gesamtsituation besser für ein starkes Opioid erscheint, dann steige ich gleich vorsichtig mit einem starken Opioid ein. Dagegen spricht nichts, ich muss nur wissen, warum ich das mache. Was Sie sehen, ist, dass ich über alle 4 Stufen der WHO, des WHO-Plans immer Choanalgetika verabreichen kann und das auch soll. Und die invasiven Therapieformen sind natürlich, die muss man sich gut überlegen und leider sind sie nicht immer so von Erfolg gekrönt, wie wir uns das wünschen würden. Also das muss schon immer eine gute Indikation haben, wenn ich sage, ich will invasiv arbeiten. Kommen wir jetzt zu den Nicht-Opioid-Analgetika und da fange ich mit den klassischen nicht-selektiven NSAR an. Warum heißen die nicht-selektive NSAR? Weil die sowohl eine COX-1 als auch eine COX-2-Hemmung haben und je nachdem, wie stark sie COX-1 oder COX-2 hemmen, dann auch mit Nebenwirkungen zu rechnen ist. Die gastrointestinale Nebenwirkungs Ursache ist eine Hemmung der COX-1 und hier nur für Sie ganz wichtig, was ist jetzt entscheidend oder was fördert das Entstehen von gastrointestinalen Nebenwirkungen, die sehr hoch sind. Und wenn man sich die stationären Aufnahmen weltweit anschaut, so sind 25% auf NSAR-Nebenwirkungen zurückzuführen. Das sind potente, gute Medikamente, nur wir müssen genau wissen, wann können wir es einsetzen und wann können wir es nicht einsetzen und worauf müssen wir aufpassen, wenn wir sie einsetzen. Wesentlich ist das Alter des Patienten. Sie sehen, je älter der Patient wird, umso höher ist das Risiko, dass gastrointestinale Nebenwirkungen unter der Gabe von NSAR auftreten und natürlich auch dann, wenn in der Anamnese ein Ulkus schon vorhanden ist und speziell dann, wenn ein blutendes Ulkus in der Anamnese vorhanden ist. Was beeinflusst noch das Risiko für das Entstehen von gastrointestinalen Nebenwirkungen? Je nachdem, ob der Patient rezent, also jetzt im Moment sein irgendwas, gut, jetzt ist es weg, sein NSAR bekommt bei einem rezenten Gebrauch, natürlich ist das Risiko größer, als wenn er das vor einem halben, dreiviertel Jahr gehabt hat, dann kann man das Risiko vernachlässigen. Die Dauer beeinflusst sehr stark das Risiko für gastrointestinale Nebenwirkungen und es ist auch eine absolute Dosis-Wirkungsbeziehung da. Je höher die Dosierung ist, umso höher ist das Risiko, dass sie gastrointestinale Nebenwirkungen haben. Es heißt gastrointestinale Nebenwirkungen. Das heißt, wir können eine gewisse Risikoverminderung machen im Bereich des Magenduodenums, wenn wir mit PPI kombinieren. Die Risikoverminderung ist doch beträchtlich, nämlich 66% in Kombination mit einem NSAR und einem PPI. Aber die große Krux ist, ich habe natürlich keinen Schutz im Intestinaltrakt. Darüber darf man sich nicht hinwegtäuschen. Das heißt, die intestinalen Nebenwirkungen sind da und müssen bitte beachtet auch und auch abgefragt werden bei den Kontrollen der Patienten. Und bitte, das PPI muss abgesetzt werden, wenn ich das NSAR absetze, wenn es keinen anderen Grund dafür gibt. Es gibt Patienten, die rennen jahrelang mit einem PPI herum und wissen nicht mehr warum. Die haben ihre Nebenwirkungen, bitte. Ja? Wenn PPIs kombiniert werden mit einem NSAR, müssen sie auch abgesetzt werden, wenn ich das NSAR nicht mehr brauche. Das, was in der letzten Zeit in den Schlagzeilen gewesen ist, das sind die kardiovaskulären Nebenwirkungen und hier wirklich ein erhöhtes Thromboembolierisiko. Das ist eine sehr, sehr interessante Arbeit von der Anne-Marie Sterning, die gezeigt hat, dass die Reinfarktrate substanzspezifisch selbst bei Kurzzeitwendung ansteigt. Und wenn Sie sich das hier anschauen, ich habe hier das Diclofenac und ich habe hier bereits einen Anstieg der Reinfarktrate in der ersten Behandlungswoche, sogar in einigen Studien ab dem ersten Behandlungstag. Das Reinfarktrisiko bleibt jahrelang bestehen, wenn ein Infarkt einmal da gewesen ist. Das heißt, das sind Patienten, die wirklich kein NSAR bekommen dürfen. Ganz interessant ist, wenn man sich im Vergleich das Rofecoxib anschaut, das Vioxx, das ja vom Markt genommen worden ist, aus diesem Grund, wegen den kardiovaskulären Komplikationen, das hat seinen Peak in der zweiten Behandlungswoche. Das heißt, im Prinzip, entweder setzt man alles ab und nimmt alles vom Markt oder man geht vernünftig mit diesen Substanzen um und sagt, es sind gute Substanzen, das Vioxx war eine tolle Substanz, man hätte es genauso lassen können, wenn man sich überlegt hätte, welche Patienten kann man damit behandeln. Das Gleiche machen wir jetzt ja auch mit dem Diclofenac. Dieser große Aufschrei, wir dürfen es nicht mehr nehmen, das ist Gott sei Dank aplaniert worden. Einfach die Indikationen sind da, es ist ein gutes Präparat, gewisse Patienten schließen sich aufgrund dieser Nebenwirkungen aus. Zu den kardiovaskulären Komplikationen gehört auch, dass alle NSAR das Risiko für eine Herzinsuffizienz verdoppeln und ab einer NYHA 2 sind sie ebenfalls kontraindiziert und es gibt auch eine erhöhte Inzidenz für das Auftreten von Vorhofflimmern, sowohl beim Einsatz mit NSAR als auch von COX-7 und zwar in den Studien immer nur in der ersten Behandlungswoche. Und dann nach Absetzen innerhalb der ersten 30 Tage. Warum das so ist, weiß man nicht genau. Man nimmt an, dass eventuell in der ersten Behandlungswoche dadurch, dass Nebenwirkungen im Bereich auch des Flüssigkeitshaushalts vorhanden sein könnten, dass es zu einem Ansteigen des enddiastolischen Volumens kommt und dadurch ein Vorhofflimmern ausgelöst werden kann. Dass es die Flüssigkeitsretention per se ist oder dass es eigentlich nur die zugrunde liegende Erkrankung sein könnte, warum es zu einem Vorhofflimmern kommt. Also erklären kann man sich es noch nicht gut. Haben wir ein erhöhtes Blutungsrisiko postoperativ, wenn wir NSAR nehmen? Ja, mit einer geringen Inzidenz von ungefähr 1%, aber bitte ein Kave. Wenn diese Patienten gleichzeitig ein NSAI bekommen, steigt das Blutungsrisiko um 5-19% an. Sie sehen hier dieses Diagramm und wenn die Patienten im guten Wissen, dass ich ja ein NSAR mit einem PPI kombinieren soll, dann das PPI bekommen, dann geht es überhaupt los, weil das PPI hemmt den Abbau über das Zytochrom-P450-System von den SSRI. Ich habe eine stärkere verlängerte Wirkung von den SSRI und ich habe noch einmal eine erhöhte Inzidenz von Blutungen. Ja, die Thrombozyten brauchen sowohl das Serotonin als auch das Thromboxan, dass ich ihnen wegnehme, das Thromboxan durch das NSAR, das Serotonin durch das SSRI und dann können sie schlechter agglutinieren. Gut, Verschlechterung der Nierenfunktion ist, glaube ich, allgemein bekannt. Das ist der Weg über die Prostaglandinsynthesehemmung. Hier bitte Vorsicht bei dehydrierten Patienten, die müssen zuerst hydriert werden und dann kann man ihnen ein NSAR geben. Asthma bronchiale wird dann ausgelöst bei Patienten, die schon genetisch präterminiert eine erhöhte Aktivität von der Leukotriene-C4-Synthetase mit sich bringen. Das heißt, entweder hat man das oder man hat es nicht. Das entsteht nicht, sondern entweder hat man diese Prädisposition oder nicht. Und ganz, ganz wichtig für Sie auch in der Praxis, dass es zu einer Hemmung der Aspirinwirkung kommt, und zwar bei diesen Substanzgruppen, nämlich Ibuprofen, Indometazin, Naproxen, Nimesulid, Piroxicam, da ist es bekannt. Diclofenac beispielsweise macht keine Hemmung der Aspirinwirkung. Also nicht alle NSAR, von diesen ist es bis jetzt bekannt. Was nicht so bekannt ist, wo man sich auch fragt, wie hoch ist die klinische Relevanz, ist eine Störung der Wundheilung und zwar sowohl im Bereich der Haut, der Knochen, der Sehnen und des Knorpels. Dass es eine gewisse Relevanz hat, wissen die Orthopäden, weil die nehmen sehr wohl das Indometazin als Ossifikationsprophylaxe, also es hat einen Stellenwert und aus den Studien weiß man jetzt aber, dass die Ossifikationsprophylaxe beim Indometazin auch mit einem erhöhten Frakturrisiko einhergeht. Also man kann es nicht wegwischen, man muss schauen, wie sich da die Lage weiterentwickelt und das sind Tierversuche, die Sie hier sehen, wo es eben unter Einwirkung sowohl von einem NSAI als auch zu einem COX-7, zu einer Wundheilungsstörung kommt. Wir wissen beispielsweise, dass die COX-2 ganz, ganz wichtig ist in der Umgebung von Ulzera. Das heißt, wenn ich jetzt Ulzera im Magen-Darm-Bereich, wenn ich ein Ulzera habe, darf ich aus diesem Grund auch keinen COX-2-Hämmer geben. Da ist die Ulkusheilung massiv beeinträchtigt. Also eine gewisse Relevanz ist auf jeden Fall gegeben, aber man muss aufpassen. Schwangerschaft nur ganz kurz, ein sehr, sehr geringes teratogenes Potenzial. Im Prinzip können Sie es geben während der Schwangerschaft. Ich habe ein bisschen ein Problem damit. Jetzt bin ich wieder dort, wo ich hingehöre. Nur bitte ab dem dritten Trimenon nicht geben.
Da ist die Gefahr, dass sich der Ductus arteriosus portali verschließt und dass es zu einer pulmonalen Hypertension bei den Kindern kommt. Bis zum dritten Trimenon können Sie NSAI bitte in der Schwangerschaft verabreichen.
Dann gehe ich darüber hinweg wegen des Zeitmangels. COX-7 sind bekannt. Wir haben ein geringeres gastrointestinales Risiko, aber nicht ein Risiko, das gleich null ist. Wie ich schon gesagt habe, COX-7 dürfen nicht gegeben, wenn Fluoride, Magen-Darm-Ulzera vorhanden sind, weil ich die COX-2 einfach zur Heilung brauche. Das heißt, da sind COX-7 auch kontraindiziert. Die kardiovaskulären Komplikationen sind bekannt seit der Geschichte mit Vioxx, deswegen ist es ja auch vom Markt genommen worden. Und wie die NSAI haben auch sie ein erhöhtes Risiko für das Auftreten von Vorhofflimmern, vorwiegend in der ersten Behandlungswoche. Auch die COX-7 verschlechtern die Nierenfunktion, auch hier eben über den Mechanismus der Prostaglandinsynthesehemmung und auch hier ein KAVE bei dehydrierten Patienten. Patienten, die jetzt eine Prädisposition für ein analgetika-induziertes Asthma-Bronchiale haben, da kann man es versuchen, eine ganz sichere Alternative ist es nicht. Und ein großes KAVE bitte sind Patienten mit Sulfonamidallergien. Alle COX-7 haben in ihrer Molekülstruktur einen Sulfonamidring mit Ausnahme vom Eterococcib, das ist das Acoxia. Und bei Sulfonamidallergien dürfen bitte die COX-7 nicht gegeben werden. Da gibt es tödlich verlaufende Hautreaktionen bis zum Stevens-Johnson-Syndrom. Also bitte, Sulfonamidallergie heißt kein COX-7, außerdem Eterococcib. Alle anderen bitte nicht. Und hier eben diese Wundheilungsstörung, die ich schon besprochen habe. Agranulozytose, Metamizol, dann natürlich die Nebenwirkung, die wir am meisten fürchten, die Agranulozytose. Die Inzidenz ist jetzt noch mehr runtergesetzt worden im mitteleuropäischen Raum, eigentlich im europäischen Raum bis auf die skandinavischen Länder, nämlich 0,2 bis 1,1 auf 1 Million Anwendungen. Hier habe ich Ihnen die Literatur dazu aufgelistet. Das heißt, die Agranulozytose, da muss man sich darüber im Klaren sein, das Metamizol ist ein Präparat von ungefähr 100, die eine Agranulozytose auslösen können. Es ist nicht das einzige. Und die Gefährlichkeit des Metamizols zeige ich Ihnen dann auch gleich. Worauf man aufpassen muss, ist bei der IV-Gabe die hypotensiven Kreislaufreaktionen. Ich brauche einen Patienten, der gut hydriert ist. Und bitte KAVE, Histaminintoleranz. Ich selber gebe ein Metamizol nicht, wenn ich einen histaminintoleranten Patienten habe. Warum? Weil das Metamizol die Thiaminoxidase hemmt. Das ist jenes Enzym, das unter anderem für den Abbau von Histamin verantwortlich ist. Und die Gefahr, dass ich hier hypotensive Kreislaufreaktionen bekomme, ist einfach größer. Also Histaminintoleranz heißt für mich KAVE Metamizol. Und ganz wichtig ist, wenn man intravenös Metamizol verabreicht, immer als Kurzinfusion, bitte nicht so spritzen und immer über einen Zeitraum von mindestens 15 Minuten. Wenn mit dem Metamizol noch irgendetwas passieren sollte, ist es vom Markt. Wir haben schon zweimal das abwenden können, ein drittes Mal wird es, glaube ich, nicht gelingen und das ist ein tolles Präparat und wir brauchen es auch. Wenn Sie das gehört haben, diese Abschwächung der Wirkung von ASS, das ist eine In-vitro-Studie, die hat keine klinische Relevanz, ich möchte deswegen darauf gar nicht eingehen. Worauf ich aber eingehen möchte, ist das Risikoprofil bzw. die Gefährlichkeit des Metamizols, das nennt sich leider Gottes Übersterblichkeit gegenüber der Normalbevölkerung. Und Sie sehen hier, pro 100 Millionen Anwender, pro Anwendungswoche ist das Metamizol gleichzusetzen mit einem Paracetamol. Vergleicht man es mit Aspirin, ist das Sterblichkeitsrisiko bei Weitem höher, nämlich 185. Und dann schauen Sie sich bitte das Diclofenac an. Und dann sprechen wir noch einmal über die Gefährlichkeit von Metamizol. Ja, das sind ganz, ganz klare Daten. Gut, Metamizol in der Schwangerschaft kontraindiziert aufgrund zwei oder drei sehr schlechter Studien, wird sich nichts ändern. Wenn aber Metamizol im ersten Trimenon gegeben wurde, ist das absolut kein Grund, die Schwangerschaft abzubrechen. Prospektive Beobachtungen haben nämlich keine erhöhte Inzidenz für ein teratogenes Potenzial nachgewiesen. Also diese Frauen können bitte ihre Kinder bekommen. Paracetamol, die Hepatotoxizität ist bekannt, darauf möchte ich nicht weiter eingehen, außer bitte, dass bei alten Patienten eine Tageshöchstdosierung bitte nicht von 4 Gramm, sondern von 1 Gramm empfohlen wird. Das heißt, zu Patienten ab dem 60., 65. Lebensjahr bitte nicht mehr als 1 Gramm pro Tag. Was neu ist beim Paracetamol, ist das kardiovaskuläre Risiko. Was anzunehmen war, nachdem das Paracetamol eine COX-2-Hemmung hat, da wird wahrscheinlich auch noch ein bisschen was nachkommen. Wir haben ein erhöhtes Hypertonierisiko, wir haben ein erhöhtes Thromboembolierisiko, das nicht so hoch ist wie für die COX-7 und für das NSAR. Aber man muss darauf bitte bei der Indikation Rücksicht nehmen. Blutungsrisiko ist auch immer wieder durch die Gazetten gegeistert, dass definitiv nein. Man braucht eine 95-prozentige Hemmung der COX-1, um ein Blutungsrisiko auszulösen. Bei einer Gabe von 1 Gramm Paracetamol, und den gibt man auch nicht als Einzeldosis, haben wir eine 50-prozentige COX-1-Hemmung und kein erhöhtes Blutungsrisiko. Also definitiv nein. Asthma bronchiale kann ausgelöst werden mit einer Kreuzreaktion von 7% bei Patienten, die prädisponiert sind. Da wird empfohlen, wenn man es bei diesen Patienten gibt, dass man nicht 1 Gramm, sondern unter 1 Gramm dosieren soll. Da ist man eigentlich im relativ sicheren Bereich, weil das eine dosisabhängige Kreuzreaktion ist. Und wenn Sie das gehört haben, diese Beziehung zwischen der Gabe pränatal und auch bei Kindern, Jugendlichen und Asthma bronchiale, das hat auch einen großen Wirbel aufgelöst. Die Studie hat sehr viele Störfaktoren. Und wir sind darüber, die deutsche, die österreichische und die Schweizer Schmerzgeschäfte haben gesagt, wir schauen uns das einmal an und Paracetamol bitte weiter unter entsprechender Indikation natürlich in der Schwangerschaft verabreichen. Alle Nicht-Opioide haben einen Ceiling-Effekt, das bedeutet, dass ab einer gewissen Dosierungshöhe, ab einem gewissen Level, sie die Wirkung nicht erhöhen können. Das heißt, es hat keinen Sinn, da weiter zu steigern. Was sie steigern, ist nur die Nebenwirkungsrate. Also wenn man die Tageshöchstdosis erreicht hat, hat es keinen Sinn, höher zu gehen. Man kauft sich nur die Nebenwirkungen. Wichtig ist, dass wir die Nicht-Opioide derselben Substanzgruppe nicht miteinander kombinieren sollen. Das hat keinen Sinn, wenn ich jetzt Diclofenac mit einem Seractil, was bringt das? Ich habe den gleichen Wirkungsmechanismus, was aber sehr wohl was bringt, wenn ich die verschiedenen Nicht-Opioide miteinander kombiniere. Das heißt, ich kann ein NSAR mit einem Metamizol, ich kann ein NSAR mit einem Paracetamol kombinieren, dass ich auch über den Tag hinweg eine schöne konstante Schmerzreduktion habe. Das funktioniert sehr gut. Und Entschuldigung, ich kann natürlich alle Nicht-Opioide auch mit Opioiden und Koanalgetika kombinieren und soll das auch machen. Nur ganz kurz, weil ich die Zeit nicht dazu habe, was sind die Koanalgetika, die wir einsetzen und wann brauchen wir sie? Die Koanalgetika setzen wir vor allem ein, wenn wir neuropathische Schmerzen behandeln. Ich kann einen neuropathischen Schmerz eigentlich nur sehr gut behandeln mit einem Antikonvulsivum und mit einem Antidepressivum. Es gibt wenige Opioide, die ich einsetzen kann, darauf komme ich dann nachher noch zu sprechen. Die Antikonvulsiva, die ihren Stellenwert haben, sind das alte Carbamazepin, das wir vor allem noch bei Trigeminusneuralgie einsetzen. Da bitte Kave die Interaktionen. Das wird verstoffwechselt über das Zytochrom 3A4. Da gehen wahnsinnig viele andere Medikamente auch noch drüber. Und ich habe eine massive Interaktionsrate beim Carbamazepin. Darauf muss ich achten. Bei einer Niereninsuffizienz muss ich es nicht adaptieren, bei einer Leberinsuffizienz ist es absolut kontraindiziert. Die beiden neuen, das Gabapentin und das Pregabalin, sind sehr, sehr gute Substanzen, die so gut wie keine Interaktionen haben, weil sie nicht über das Zytochrom P450-System laufen. Das heißt, ich muss sie nicht adaptieren bei leberinsuffizienten Patienten, ich muss sie aber manchmal massivst runter dosieren bei niereninsuffizienten Patienten, das heißt ab einer GFR von 30 und drunter. Und da habe ich beim Gabapentin eine Tageshöchstdosierung von 150 bis 600 Milligramm, je nachdem, wie stark die GFR beeinträchtigt ist. Und beim Pregabalin eine Tageshöchstdosierung von 25 bis 150 Milligramm. Also wirklich eine massive Reduktion, sonst kommt es zu einer Kumulierung dieser Substanzen. Bei den Antidepressiven haben den größten Stellenwert beim neuropathischen Schmerz die klassischen trizyklischen Antidepressiva. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das Amitriptylin, das Sarodin, wirkt wirklich fast am besten bei vielen neuropathischen Schmerzen. Hat nur die Krux, dass es kardiale Nebenwirkungen und vor allem Rhythmusstörungen macht. Und eigentlich sagt man, ab dem 65. Lebensjahr sollte man es nicht mehr verabreichen. Kommt ein Patient aber mit dem Sarodin zu mir, der das schon über Jahre nimmt, dann nehme ich es ihm bitte nicht weg. Ja, also wenn er das schon über Jahre vertragen hat, dann wird schon nichts passieren. Das Duloxetin, das Cymbalta, ist sehr, sehr gut bei einer diabetischen Neuropathie, ist kontraindiziert, wirklich kontraindiziert bei Niereninsuffizienz und muss bei einer starken Leberfunktionsstörung, dann darf es nicht mehr gegeben werden. Das Venlafaxin muss sowohl bei Nieren- als auch leberinsuffizienten Patienten um 50% reduziert werden. Das Ixel, das Milnacipran, hat nicht so einen hohen Stellenwert, kann aber sehr wohl versucht werden bei neuropathischen Schmerzen. Und auch hier muss ich ungefähr um ein Viertel bis die Hälfte reduzieren bei einer Niereninsuffizienz, aber nicht bei einer Leberinsuffizienz. Das sind die anderen Kornalgetika, die ich nur aufgelistet habe. Das Ketamin ist ein tolles Präparat, das man auch per OS verabreichen kann. Brauche ich sehr, sehr oft bei Tumorpatienten. Detoticannabinoide, auch hier wieder vor allem onkologische Patienten, wo ich es sehr, sehr oft einsetze, wo ich immer wieder die Krux habe, es nicht verschrieben zu bekommen, also nicht bewilligt zu bekommen. Lidocainpflaster und Capsaicinpflaster, die Indikationen sind oberflächliche Neuropathien. Myotonolytika, Corticosteroide natürlich auch ein ihren Stellenwert, Corticosteroide vor allem dann, wenn ich Tumorpatienten mit Knochen- und Lebermetastasen habe und die Bisphosphonate und das Denosumab. Kommen wir zu den Opioiden. Hier ist ganz, ganz wichtig, das Start slow and go slow. Und zwar ganz egal, ob ich einen jungen oder einen alten Patienten habe, um das Nebenwirkungsprofil so niedrig wie möglich zu halten. Was sind die Nebenwirkungen, vor denen wir uns am meisten fürchten? Das ist sicherlich die Atemdepression, die ich durch eine Überdosierung des Opioids hervorrufen kann, wobei diese Überdosierung auch eine bedingt dadurch sein kann, dass ich eben Organdysfunktion habe, auf die ich nicht eingegangen bin, die ich nicht beachtet habe. Das muss ich halt berücksichtigen. Übelkeit und Erbrechen ist eine Nebenwirkung, die meistens nach ungefähr so 5 bis 10 Tage ihr Ende findet. In dieser Zeit sollte ich kombinieren mit einem Antiemetikum. Ich mache es eigentlich bei allen Einstellungen, nicht nur wenn ich es auf Tramadol einstelle. Ich kombiniere immer mit einem Antiemetikum, meistens so 5 bis 7 Tage, und dann gebe ich das Antiemetikum weg. Euphorie, ja, beinhaltet ein gewisses Suchtrisiko. Sedierung fürchten wir, weil Sedierung, Somnolenz vergesellschaftet sein kann, natürlich mit einem erhöhten Sturzrisiko und ich dann ein erhöhtes Frakturrisiko habe, auf das komme ich auch noch. Miosis habe ich immer, die antidosive Wirkung wollen wir haben bei gewissen Patienten. Bronchospasmus basiert auf der Freisetzung von Histamin. Genauso die Urtikaria, und beides führt meistens dazu, dass ich das Opioid wechseln muss, wenn das bei einem Patienten auftritt. Da muss ich von einer Substanz auf die andere switchen. Genauso, wenn ich jetzt beispielsweise eine Kontraktion vom Sphincter Ode oder vom Sphincter Vesice habe, auch da muss ich, wenn sowas auftritt, eine Harnretention oder eine Retention im Gallenfluss, da muss ich meistens oder eigentlich immer auf ein anderes Opioid wechseln. Die Obstipation begleitet die Patienten während der gesamten Opioidtherapie. Die Patienten brauchen eigentlich fast immer ein Laxantium, mit Ausnahme derer, die per se also intestinale Erkrankung haben und unter Durchfällen leiden. Aber ansonsten muss man immer observieren, ob es zu einer Obstipation kommt, was fast immer der Fall ist, und die Patienten eben dementsprechend mit einem Laxantium versorgen und ihnen auch ernährungsmäßig raten, wie sie dem ein bisschen vorbeugen können. Was nicht so bekannt ist, ist der Hypogonadismus. Der basiert auf einer Suppression der Hypothalamus-Hypophysen-Gonadenachse. Das ist eine Nebenwirkung, mit der wir zu rechnen haben bei fast allen Opioiden, nach einer gewissen Latenzphase der Gabe, und das müssen Sie bitte natürlich hinterfragen. Die Patienten assoziieren eine erektile Dysfunktion, eine Amenorrhoe, Dysmenorrhoe oder dergleichen oftmals nicht mit der Gabe von Opioiden, wenn man es ihnen nicht von vornherein sagt, und sie sprechen auch nicht darüber. Das heißt, das muss ich mit den Patienten, das muss ich evaluieren, ob es da zu Problemen gekommen ist. Das ist natürlich eine massive Einschränkung der Lebensqualität, wenn Patienten da jetzt auch noch ihre Probleme bekommen. Ich habe ein gewisses Osteoporose-Risiko, das passieren kann, wahrscheinlich auf dem Hypogonadismus, der auftritt, aber auch auf einer direkten Hemmung der Osteoblastenfunktion. Die Osteoblasten haben an ihrer Oberfläche Opioidrezeptoren, wo die Opioide andocken können und die Osteoblastenfunktion reduzieren können. Durch die Osteoporose per se hätte ich natürlich ein erhöhtes Frakturrisiko, aber wenn man sich die Studien anschaut, ist dieses erhöhte Frakturrisiko eigenartigerweise in der Anfangsphase der Opioideinstellung gegeben und nachher wird es immer niedriger. Das heißt, man nimmt eher an, dass die zentralen Nebenwirkungen wie jetzt Somnolenz und Schwindel viel mehr das Frakturrisiko erhöhen als eine Osteoporose, die entstehen kann. Ja? Immunsuppression, wir wissen, dass fast alle Opioide eine gewisse Immunsuppression hervorrufen können. Inwieweit das eine klinische Relevanz hat, dass wir wirklich sagen, unter gewissen Voraussetzungen sollten wir gewisse Opioide nicht geben, ist noch nicht bekannt. Muss man aber sicherlich aufpassen. Und dann natürlich die Gefahr des Missbrauchs und der Abhängigkeit. Wichtig ist, dass man auf die Interaktionen achtet, vor allem dann auf die zentralen Interaktionen, wenn ich die Opioide kombiniere mit anderen zentraldämpfenden Substanzen wie Antidepressiva, wie Benzodiazepine, Antipsychotika, Muskelrelaxantien und natürlich Alkohol. All das verstärkt die zentraldämpfende Wirkung. Und ganz wichtig ist auch, dass Sie daran denken, dass es zu einem Serotoninsyndrom kommen kann. Das ist eine Interaktion mit SSRI, mit NSAI und auch mit Razodon. Und am meisten und am häufigsten findet man das Serotoninsyndrom in Kombination dieser Substanzen mit dem Tramadol. Aber auch Oxycodon und Fentanyl und Betidin sind beschrieben, dass es zu einem Auftreten vom Serotoninsyndrom kommen kann. Man sollte die Patienten über die Symptomatik informieren, weil die sehr unspezifisch ist zu Beginn. Wenn sie das sehen, es ist Fieber, Schüttelfrost, Schweißausbruch, Zittern, das können auch so Grippesymptomatik sein, das heißt, das geht unter. Dann wird es aber heftig, nämlich dann, wenn Krämpfe dazukommen, wenn eine Agitiertheit dazukommt, es kommt dann zu vegetativer Entgleisung mit einer hypertonen Krise und so weiter. Das ist ein absolut lebensbedrohlicher Zustand und es ist nicht so selten, wie man es glaubt. Also ich habe es selber im Spital jetzt, glaube ich, schon, also pro Jahr würde ich sagen, wir sehen so 3 bis 4 Mal. Meistens muss ich allerdings sagen, in der Kombination mit Tramadol. Und die Gefahr natürlich ist, wenn man es nicht so im Kopf hat, ist die Gefahr relativ groß, dass man es übersieht. Ja? Man muss absetzen und dann rein symptomatisch behandeln. So, kommen wir zu den Opioiden jetzt. Wie kann man es applizieren? Peroral natürlich, die transmukose Applikation, eine transkutane Applikation ist möglich, die kontinuierliche subkutane oder IV-Gabe, die wir dann anwenden, wenn wir mit Schmerzpumpen arbeiten, vor allem bei Tumorpatienten, die wir entweder im Spital oder dann auch auswärts betreuen. Und die dritte IV-Applikation bei Schmerzspitzen, das ist das, was ich Ihnen gesagt habe, ein Patient, der einen 8er, 9er Schmerz hat, den muss ich sofort behandeln. Das ist nicht vertretbar, dass ich da nichts mache. Und da habe ich Ihnen bestimmte Titrationsschema da aufgeschrieben. Es ist ganz egal, welche Substanz ich nehme. Nehmen Sie die Substanz, die Ihnen am vertrautesten ist. Man löst sich diese Substanz auf mit einem NaCl auf eine Zehnerspritze und hat dann je nach Substanz, die ich habe, ich habe hier leider die Handelsnamen hingeschrieben, habe ich gesehen, und nicht die Substanznamen, Entschuldigung. Und im Regelfall gibt man von dieser verdünnten Lösung 2 Milliliter bei sehr zarten oder Personen, die in einem sehr schlechten Ernährungszustand ist, 1 Milliliter, und dann sollte man spätestens nach der zweiten Applikation wirklich eine deutliche Besserung, eine deutliche Reduktion der Schmerzintensität haben. Gleich ein Kaviar, wenn das nicht der Fall ist, dann ist irgendetwas ganz Schlimmes vorhanden. Entweder haben Sie eine Mesenterialvenenthrombose oder Sie haben im Spital beispielsweise einen postoperativen Patienten, wo die Anastomosen aufgegangen ist. Da funktioniert das meistens nicht so gut. Also wenn sowas der Fall ist, dann ist wirklich Feuer am Dach, wenn ich sie nicht runterkriege schmerzmäßig mit diesen Titrationen. Gut, jetzt die einzelnen Substanzgruppen. Das Tramadol, es ist 5-mal schwächer als das Morphin. Das ist nur dann, wenn Sie es sich ausrechnen wollen, aber die meisten haben eh schon so einen Schieber, wo schon die Äquivalenzdosierungen oben sind. Ich habe Ihnen hier die verschiedenen Verabreichungsformen Präparate aufgeschrieben. Wichtig ist, dass die 24-Stunden-Präparate wie das Noax und das Adamon wirklich nur einmal am Tag gegeben werden. Ich sehe es immer wieder, dass die zweimal, dreimal am Tag gegeben werden und die Patienten dann in einem erbärmlichen Zustand sind, was ihre kognitiven Fähigkeiten anbelangt. Also die bitte nur einmal am Tag geben. Und man kann es natürlich auch als Kurzinfusion geben, hier aber bitte immer kombiniert mit einem Antiemetikum, sonst habe ich eine wahnsinnig starke emetische Wirkung. Also das Tramadol muss bei Therapiebeginn immer für 5 bis 7 Tage mit einem Antiemetikum kombiniert werden und auch als Infusion bitte immer ein Antiemetikum. Wir verwenden das Buspidin, das funktioniert gut, dazugeben. Aber wir verwenden es auch postoperativ in Kombination und haben so gut wie nie Probleme, dass die Patienten über Übelkeit und Erbrechen klagen. Die Tageshöchstdosierung von 600 Milligramm sollte nicht überschritten werden. Das hat keinen Sinn, dann sollte man, wenn man mehr braucht, auf ein starkes Opioid wechseln. Sowohl die Niereninsuffizienz als auch die Leberinsuffizienz müssen adaptiert werden. Mit der Tageshöchstdosierung von 200 Milligramm bei Niereninsuffizienz, 150 Milligramm bei einer Leberinsuffizienz. Die starke emetische Wirkung habe ich schon erwähnt. Das Tramadol ist jenes, wo man weiß, es hat keine immunsuppressive Wirkung. Die Studien sagen sogar, es hat eine fördernde Wirkung auf das Immunsystem. Kave, was unterm Strich rauskommt, wir müssen uns nicht fürchten, es hat keine immunsuppressive Wirkung. Das Tramadol wirkt nicht nur am Myrezeptor, also am Opioidrezeptor, es hat auch eine Wiederaufnahmehemmung von Noradrenalin und Serotonin, was ja auch die Antidepressiva machen. Das heißt, ich habe eine gewisse antidepressive Wirkung beim Tramadol und ich habe aus diesem Grund auch eine gute Wirkung beim neuropathischen Schmerz. Das Tramadol gehört zu jenen Opioiden, die ich auch beim neuropathischen Schmerz versuchen kann. Und es ist bitte das Opioid der Stillzeit. Wenn Sie Patienten haben, die Patientinnen haben, die stillen, Tramadol geben. Das geht so gut wie gar nicht in die Muttermilch über. Funktioniert herrlich. Ich habe eine Mutter gehabt mit 600 Milligramm. Das Baby hat gar nichts gehabt. Das ist Kreuzfidel gewesen. Ja? Also bitte Stillzeit, Opioid heißt gleich Tramadol. Das Morphin, das ist die Äquivalenzsubstanz, muss man reduzieren bei Niereninsuffizienz um Viertel bis Hälfte und auch bei einer Leberinsuffizienz. Hier kann ich Ihnen keine genauen Angaben machen, weil es keine genauen Angaben gibt, und wie man es reduzieren soll. Und es hat eine wirklich sehr, sehr starke immunsuppressive Wirkung. Und da müssen wir aufpassen, ob das eine klinische Relevanz bekommt. Denn wenn das klinisch relevant wäre, müssten wir uns tatsächlich überlegen, bei Tumorpatienten mit Morphinpumpen zu arbeiten. Also da muss man schauen, was da in der nächsten Zeit rauskommt. Das Oxycodon ist 2-mal stärker als das Morphin. Es muss reduziert werden um 50% sowohl bei Leberinsuffizienten als auch bei Niereninsuffizienten Patienten. Auch das Oxycodon kann bei neuropathischen Schmerzen eingesetzt werden, hat auch eine gute Wirkung. Und vom Oxycodon weiß man, dass es sicherlich keine relevante immunsuppressive Wirkung hat. Das Hydromorphon ist ein sehr starkes Präparat, ist 7,5-mal stärker als das Morphin. Gibt es in retardierter und unretardierter Form, wobei die unretardierte Form zu den Short-Acting-Opioids gehört. Das heißt, das sind diese Opioide, die kurzwirksam sind, die ungefähr ihren Eintritt haben, so nach 25 bis 30 Minuten, bei Durchbruchsschmerzen verwendet werden können, aber nicht bei den klassischen Durchbruchsschmerzen empfohlen werden, bei Tumorpatienten, weil die sind nach einer halben Stunde meistens schon weg und dann beginnt dieses Präparat zu wirken. Hat also nicht sehr viel Sinn, aber bei Nicht-Tumorpatienten ist das ideale Präparat für diese Schmerzexazerbationen, weil wir immer fürchten, wenn wir Nicht-Tumorpatienten mit diesen ganz kurzwirksamen Opioiden behandeln, dass wir doch ein gewisses Suchtrisiko dann hervorrufen. Das Hydromorphon wird nicht verstoffwechselt über das Zytochrom B450-System. Wir haben so gut wie keine Arzneimittelinteraktionen, ist daher ein sehr, sehr angenehmes Präparat bei älteren Patienten, die so eine Liste an Medikamenten haben, wo ich keine Interaktionen fürchten muss. Also das ist wunderbar bei diesen Patienten. Ich habe keine Dosisreduktion bei niereninsuffizienten Patienten. Jetzt werden Sie mich fragen, wieso? Jetzt haben Sie mal gesagt, es wird nicht über die Leber verstoffwechselt, irgendwo muss das ausgeschieden werden. Es wird schon über die Niere ausgeschieden, aber es hat keine aktiven Metaboliten. Das heißt, ich muss mich nicht vor den Nebenwirkungen fürchten. Das heißt, ich muss es nicht dosisreduzieren, was auch wieder bei den alten Patienten natürlich ein immens großer Vorteil ist. Und leberinsuffiziente Patienten müssen wirklich erst Endstage-Stadium von Child-C dosisreduziert werden. Und es hat auch keine relevanten immunsuppressiven Wirkungen. Also ein sehr, sehr angenehmes, gutes Opioid. Das Fentanyl ist 100-mal stärker als das Morphin, gibt es in der transdermalen Applikationsform und dann eben für die transmuköse Anwendung als Vokaltablette, als Lutscher oder auch als intranasal anzuwendendes Präparat, muss reduziert werden bei niereninsuffizienten Patienten um ungefähr 25%, verlangt nach keiner Dosisreduktion bei leberinsuffizienten Patienten, hat eine immunsuppressive Wirkung, wahrscheinlich oder definitiv nicht so stark wie das Morphin, aber doch muss man sich anschauen, ob das klinisch relevant wird. Bei der transdermalen Applikation wissen wir, dass die Obstipationsrate immer schwächer ausgeprägt ist als bei der oralen Anwendung. Und dann das Buprenorphin. Das Buprenorphin ist auch ein sehr starkes Morphin mit 40 bis 70 Mal stärker als das Morphin. Die Substanz, also Substanzen habe ich Ihnen aufgeschrieben, ist ein sehr, sehr angenehmes Präparat, weil ich auch hier keine Dosisreduktion habe bei niereninsuffizienten Patienten. Also wieder hier eigentlich ein sehr, sehr gutes Präparat für ältere Patienten. Auch hier erst die Dosisanpassung in einem späten Stadium der Leberinsuffizienz, nämlich ab Child C. Ich habe beim Buprenorphin, und das ist die einzige Substanz, wo ich das habe, einen Ceiling-Effekt, was die Atemdepression anbelangt. Das heißt, das Buprenorphin ist jenes Opioid, wo ich den Patienten am schwierigsten in eine Atemdepression hineintreiben kann, weil eben ein Ceiling-Effekt vorhanden ist. Und was immer wieder so gegeistert ist, das Buprenorphin ist als partieller Antagonist dann womöglich nicht antagonisierbar durch Naloxon, das stimmt nicht. Also es gibt genügend Untersuchungen, sollte es wirklich, was extrem schwierig ist, und am Buprenorphin zu einer Atemdepression gekommen sein, kann ich das durch jeden Opioid-Antagonisten wieder antagonisieren. Ist überhaupt kein Problem, bitte. Auch die Obstipation ist wie beim anderen Pflaster deutlich geringer ausgeprägt bei der transdermalen Anwendung, was sehr angenehm ist für die Patienten. Vom Buprenorphin wissen wir, dass es definitiv keine relevante immunsuppressive Wirkung hat, also auch ein ganz, ganz wesentlicher Faktor für dieses Präparat. Und dann, wir haben keinen Einfluss, und das ist offensichtlich das einzige Opioid, das da definitiv keinen Einfluss hat auf die Hypothalamus-Hypophysen-Gonadenachse. Das heißt, wir müssen hier nicht mit einem Hypogonadismus rechnen, und wahrscheinlich ist dann auch die Rate von Osteoporose geringer beim Buprenorphin. Und was beim Buprenorphin auch sehr angenehm ist, ist, dass es auch beim neuropathischen Schmerz absolut seinen Stellenwert besitzt und eine sehr, sehr gute Wirkung hat. Das habe ich schon teilweise angeschnitten, eben die beim Nicht-Tumorschmerz, beim Durchbruchschmerz oder bei Schmerzexazerbation eher die Short-Acting-Opioide zu nehmen, die zwar erst nach einer halben Stunde wirken, aber dann doch nicht diesen Hype machen. Beim Tumorschmerz bitte haben die Short-Acting-Opioide keinen Stellenwert. Der Durchbruchschmerz beim Tumorpatienten ist meistens nach einer halben Stunde zu Ende, dann wirkt mir erst diese Short-Acting-Opioide, das ist lächerlich, und ich habe potente andere Präparate, die nach 8 bis 10 Minuten wirken, und die darf ich diesem Patienten nicht vorenthalten. Das heißt, Durchbruchschmerz beim Tumorpatienten Patienten, bitte unbedingt die Rapid-Onset-Opioide, die transmuköst appliziert werden. Ich habe Ihnen hier die gängigsten aufgeschrieben, eben das Aktik. Beim Aktik muss man ein bisschen aufpassen, das hat einen sehr, sehr hohen Zuckergehalt und hat Probleme mit den Zähnen gegeben. Ich verwende es deswegen eigentlich nicht mehr so oft. Das Effendora ist die Vokaltablette, Instanil-Nasenspray, weiß ich nicht, ob der schon sehr im Umlauf ist, und es gibt auch eine Sublingual-Tablette, das Abstral. Das, was hier unten steht, die Dosierung circa ein Sechstel, ein Zehntel der Opioid-Basistherapie, ist ein Richtwert. Meistens braucht man tatsächlich ein bisschen mehr. Ja, aber so als Richtwert kann man das nehmen. Und das ist jetzt das Letzte, nämlich die Opioid-Rotation. Was mache ich, wenn ich tatsächlich von einem Opioid auf das andere rotieren muss, weil ich beispielsweise Patienten habe, die einen sehr, sehr starken Juckreiz entwickeln, weil ich Patienten habe, die eine Harnretention entwickeln. Da ist ein gewisser Unterschied, ob diese Patienten gut eingestellt sind auf das Analgetikum, das heißt, ob da ein Schmerzlevel da ist, der akzeptabel ist, sprich unter 4, oder ob das Patienten sind, wo ich wechsle, aus dem Grund, weil dieses Opioid nicht wirkt. Wenn ich einen Patienten habe, der eine stabile Schmerzsituation hat und ich muss wechseln, dann gilt eine 30-prozentige Reduktion der Äquivalenzdosis für das neue Opioid. Wenn ich aber wechsle, weil der Patient mit dem Opioid, das ich ihm jetzt gegeben habe, nicht effizient einstellbar ist, dann reduziere ich natürlich nicht. Ja? Dann gebe ich eigentlich immer genau die Äquivalenzdosis, die ich mir rechne, und steige mit dieser Äquivalenzdosis ein. Muss meistens in den meisten Fällen sogar höher gehen. Gut, und damit bin ich zum Ende gekommen. Applaus